Die Frage nach der Sichtbarkeit der Gemeinde kommt noch, das Thema kommt noch ran. Wenn die Frage dann nicht oder die Frage, die du hast, nicht zu Zufriedenheit geklärt ist, kann sie noch einmal gestellt werden. Aber das Thema kommt, sollte jetzt in dieser nächsten Stunde rankommen. Wir waren bei Klein F angekommen. Die Gemeinde Himmels und der Erde schließt die alttestamentlichen Gottestreuen ein, hatten uns befasst mit Apostelgeschichte 20, Vers 28 und in Verbindung damit mit Römer Kapitel 3, den Versen 21 bis 25. Ich hatte Römer 4 angekündigt. Da hat es einen längeren Text zum Thema Abraham in den Versen 1 bis 14. Aber ich denke, das nimmt im Augenblick zu viel Zeit weg. Die Frage selbst kann auch ohne diesen Text geklärt werden. Aber wen es interessiert, der darf sich mit diesem Text befassen, der nicht nur von Abraham, sondern auch von David spricht, als von Menschen, die Glaubende sind und als Selige betrachtet werden. Wir kommen zu Römer 8, und zwar zu Vers 30, Ende Vers 30, wo es heißt, welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch, und welche er rief, diese rechtfertigte er auch, aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Kurz eine Bemerkung zur Übersetzung. Es wird nicht immer zur Zufriedenheit unterschieden zwischen Vergangenheitsform und vollendeter Gegenwartsform. Südlich des Mains, auch etwas nördlich des Mains wohl, also schon Hessen ist eingeschlossen, wird viel im Dialekt gesprochen, Mundart. Und es ist eine Eigenschaft der Mundart, weil sie eine Sprache ist, die das unmittelbare Leben zum Ausdruck bringt, das hier räumlich und jetzt zeitlich. Die Sprache, die wir sprechen, wenn wir von uns sprechen, wo wir sind. Nicht von der Welt als Ganze oder von Dingen, die weit weg sind, weder im Raum noch in der Zeit. Mundart hat mehr über naheliegenden Dingen zu tun. Und das bringt es mit sich, dass die Vergangenheitsform fast verschwindet, wenn nicht ganz. Ich weiß nicht, wie es in den deutschen Mundarten ist, aber ich kenne oder ich meine, es gibt keine schweizerische Mundart, in welcher es eine Vergangenheitsform gibt. Wer mich da korrigieren möchte, darf es ruhig tun. Aber es ist ein Phänomen der Mundart, dass die Vergangenheitsform, sogar die Zukunftsform, das heißt die Dinge, die weiter weg liegen, hinausgedrängt wird und wir haben es mehr mit der Gegenwart beziehungsweise der vollendeten Gegenwart zu tun. Es fällt mir auf, dass manche Leute nicht oder dass einige wenigstens nicht wissen, was vollendete Gegenwart ist. Die wird geradezu verwechselt mit der Vergangenheitsform, eben weil man im Dialekt zu Hause ist. Was sind diese Formen für den, der weiter weg ist von der Schule beziehungsweise wenig Grammatik in der Schule hatte, was heute leider den Unterricht kennzeichnet, dass man weniger Grammatik hat. Schade. Aber für den, der hier ein Vakuum feststellen muss, folgende Beispiele. Ich rede ist Gegenwartsform. Ich bin am Reden ist Dauergegenwartsform. Ich habe geredet ist vollendete Gegenwartsform, nicht Vergangenheitsform, sondern es ist etwas, das noch in dem größeren Raum, zum größten Raum der Gegenwart gehört. T ist Vergangenheitsform, das liegt weiter weg. Ich hatte geredet ist vollendete Vergangenheitsform. Ich werde reden ist einfache Zukunftsform. Ich werde geredet haben ist Zukunft perfekt, das heißt vollendete Zukunftsform. Es ist nicht unwichtig, dass wir diese Sprachunterschiede, diese Zeitunterschiede gegenwärtig haben, wenn wir die Bibel lesen. Noch wichtiger ist es für den Übersetzer, diese Unterschiede gegenwärtig zu haben. Und es fällt auf, dass im Allgemeinen deutsche Übersetzer dieses nicht beachten. Das ist ein Nachteil im Versuch, die Bibel zu verstehen. Denn im Griechischen ist schon ein Unterschied, ob man die Vergangenheitsform gebraucht oder die vollendete Gegenwartsform. Die vollendete Gegenwartsform ist etwas, das bereits geschehen ist, aber immer noch einen Einfluss auf die Gegenwart ausübt. Wie immer auch, aber sie übt einen Einfluss in die Gegenwart. Die Sache zieht sich in die Gegenwart zurück, bis in die Gegenwart. Und das ist aber weniger, wenn überhaupt, der Fall in der Vergangenheitsform. Ab und zu wird die Vergangenheitsform auch für die vollendete Vergangenheitsform gebraucht. Und da wird es schwierig, denn im Deutschen möchten wir gern da unterscheiden können. Zurück zu Römer 8. Hier haben wir die Vergangenheitsform, nicht die vollendete Gegenwartsform, als ob Gott das eben getan hätte. Welche er auch im Voraus bestimmte, einmal, nicht eben, und jetzt ist das noch so, wie wenn er es eben getan hätte, sondern das liegt in der Vergangenheit, das ist erledigt, das hat er getan, das tat er. Ja. Was heißt das im Voraus bestimmen? Im Zusammenhang der Schrift heißt im Voraus zu dem Zustand zu bestimmen, in welchem Gott vorhatte, dass seine Kinder stehen sollten. Nicht zum Heil, sondern im Zustand im Heil. Die Frage des Heils wird nicht damit berührt, sondern wie man aussieht, wenn man gerettet ist, sowieso. Die Frage ist, was sollen das für Wesen sein, die ich retten werde? Sollen sie Freie sein oder Sklaven? Sollen sie Menschen sein oder Engel? Nicht, dass bei Gott solche Fragen in Frage kämen oder vorhanden waren, aber bei uns tauchen solche Auffassungen auf. Es gibt Eltern, die ihren Kindern beibringen, wenn sie artig sind, dann werden sie im Jenseits Engel sein. Nun, die meisten von uns wohl mit schwarzen Flügeln, denn wir kommen eigentlich nicht an ihr Wesen heran. Vorausbestimmte heißt, dass Gott beschloss, wen er retten wollte, der sollte sein Sohn sein. Nicht nur Kind, Sohn, das heißt volle Freiheitsstellung. Das ist ein Ausdruck, der dem Gesetz gegenübersteht. Nicht Sklave, nicht Gebundener, nicht Unfreier, sondern Freier in seiner Familie. Das heißt, im Gegensatz zum Sklaventum, das auch eine gute Situation sein kann, ein etwas Gutes, aber im Gegensatz zur Unfreiheit sollten seine Kinder freie Söhne und Töchter sein, ihm noch näher stehen als Leibeigene. Wir gehören ihm, wir sind seine Leibeigenen und wir sollten uns nicht schämen, uns so zu bezeichnen, aber von ihm aus hat er bestimmt, dass wir seine Söhne und Töchter sein sollten, frei vom Gesetz. Dazu bestimmte er Menschen im Voraus. Und solche hat er dann auch gerufen. Solche rief er auch zu sich, um sie zu seinen Kindern zu machen. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Gott hat auch im Alten Testament gerufen. Und solche hat er auch, die sich rufen ließen, gerechtfertigt. Denn Abraham wurde gerechtfertigt. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Und da wird's etwas problematischer. Denn verherrlicht wird an einigen Stellen, was die Heilsverherrlichung betrifft. Wenn wir gerufen werden zu Jesus und wir diesem Ruf Folge leisten, dann werden wir gerechtfertigt. Wir werden gerettet. Und wenn wir gerechtfertigt werden, werden wir auch gleich verherrlicht. Was ist Verherrlichung? Verherrlichung ist, Gott ähnlich gemacht zu werden. So wurden wir geschaffen, ursprünglich, um Gottes Ebenbilder zu sein. Und so werden wir neu geschaffen, um wieder Gottes Ebenbild zu sein. Das ist Verherrlichung, damit wir wieder herankommen an seine Herrlichkeit, an die Schönheit seines Charakters. Wir werden also in der Wiedergeburt verherrlicht. Aber es gibt eine zweite Geburt gleichsam, eine zweite Verherrlichung in der Vollendung, wo wir dann wirklich Christus ähnlich werden. Wir erfahren zwei Stellen, an denen wir verherrlicht werden. Aber das seit Pfingsten. Denn die Wiedergeburt ist der Eintritt in den Himmel. Jesus oder Gott hat uns versetzt, Epheser 2, ins Himmlische. Und dort wohnten alttestamentliche Gläubige nicht. Sie wohnten in Israel, hier auf der Erde. Wir wohnen im Himmlischen mit unserer Wiedergeburt. Da hat sich einiges geändert in der neuen Heilszeit. In der alten Zeit war man prophetisch gerettet, im Blick auf den kommenden Erlöser. Aber noch nicht existenziell, das heißt im Hier und Jetzt. Wenn es heißt, Sünden wurden vergeben, Psalm 32 bei David, dann, nach Römer Kapitel 3, in Erwartung des Kreuzes, im Blick darauf wurde ein Gutschreiben gegeben. Das wurde einem gut geschrieben. Ja, und wie ist es dann mit dem Heiligen Geist und mit der Rettung und mit der Gotteskindschaft und mit der Gemeindezugehörigkeit? Was ist Heil? Heil ist Gott und seine Gegenwart. Ich sagte eben, wir werden in den Himmel versetzt mit unserer Rettung. Jesus kommt in uns und wir kommen in Jesus. Das ist der Himmel. Und wenn Abraham und Mose und David in den Himmel gekommen sind, sind sie in die Welt der Rettung, des Heils gekommen, der Welt des Heiligen Geistes, der Welt der himmlischen Versammlung, der himmlischen Gemeinde, der himmlischen Festversammlung, Hebräer 12, glaube ich, ist es. Also mit ihrem Tode werden sie verherrlicht. Abraham sah meinen Tag. Warum nicht? Er war dabei, als Jesus in die Welt kam. Und er freute sich, sagt Jesus. Ja. Welche er rief, die rechtfertigte er auch im Blick auf das Kreuz. Und welche er rief, die rechtfertigte er auch, nicht sofort, aber als sie starben, die verherrlichte er dann. Das heißt, Die Verherrlichung, die wir mit der Wiedergeburt erleben, die erfuhren sie erst mit dem Eintritt in die Gegenwart Gottes. Aber er verherrlichte sie, so steht es geschrieben, und sie sind dabei, und wir werden sie sehen, und wir werden eine große Familie sein im Himmel. Matthäus 8 fällt mir gerade ein, eine gute Stelle. Matthäus 8. Vers 10. Als Jesus das hörte, den Ausdruck des Glaubens dieses Hauptmannes, verwunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Morgen und Abend und werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen im Königreich der Himmel. Aber die Kinder des Königreiches, die dazu bestimmt waren, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Könnte etwas deutlicher sein? Eine Schar am Tische Gottes mit den alttestamentlichen Heiligen und Gläubigen genießen wir die unmittelbare Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 20, kurz. Jetzt ist aber Christus von den Toten auferweckt worden. Er wurde der Erstling der Entschlafenen. Die Gemeinde entscheidet sich an Christus, nicht an Pfingsten oder an eine Erfahrung solcher Art, sondern Christus bestimmt die Gemeinde. Er ist das Ziel alttestamentlicher Gläubigen und er ist die Geschichte der neutestamentlichen Gläubigen, sowohl als ihre Gegenwart und Zukunft. Jesus Christus ist der Erstling der Entschlafenen und die, die im Glauben an ihn entschliefen, werden zu ihm gezählt. Hebräer 12 ist noch deutlicher. Hebräer 12, 22 und 23. Man sollte eigentlich die letzten zwei Verse von Kapitel 11 auch noch nehmen. Die kann man als Stelle aufzeichnen. Hebräer 11, die letzten zwei Verse. Nicht sie ohne uns und nicht wir ohne sie. Hier in Kapitel 12 heißt es, sondern ihr seid hingekommen. Wann? Als wir zu Jesus kamen. Wohin? Zum Berge Zion im übertragenen Sinne und zur Stadt des lebenden Gottes, also schon zum Himmel, dem himmlischen Jerusalem und zu vielen Tausenden von Engeln, den Dienern des Himmels, der Gesamtfestversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln eingetragen, und zu Gott, dem Richter aller, und zu vollendeten gerechten Geistern. Es ist schwer, jedes dieser Begriffe zu identifizieren, aber der letzte Ausdruck dürfte deutlich sein. Wir sind zu ihnen gekommen und wir werden zusammen vollendet und stehen zusammen einmal vor dem Thron. Ja.
Verstehen wir dann den Ausspruch von Jesus, der der sagt, der Größte aus dem alten Bund, wo er sich auf Johannes den Täufer bezieht, denn der ja lebt zu der Zeit, der Größte aus dem alten Bund wird klein sein wie der Kleinste aus dem neuen Bund. So ähnlich.
Ja, ja. Das ist eine schwierige Stelle. Der im Königreich Jesu ist, ist größer als Johannes der Täufer, beziehungsweise solche, die unter dem alten Bund stehen. Ja, während sie leben, ja.
Aber Johannes der Täufer lebt ja zur Zeit Jesu, er sieht ihn ja auch schon als das Lamm Gottes.
Oder? Ja, aber das Königreich Gottes ist Jesus selbst und es wird eingeführt tatsächlich mit Pfingsten. Das heißt, die neue Phase des Königreich Gottes beginnt schon mit Pfingsten. Johannes lebt noch im alten Bund und Jesus steht auch noch im alten Bund. Und die Bergpredigt muss auch in diesem Lichte zum Teil betrachtet werden. Jesus spricht zu Menschen, auch zu seinen Jüngern im Bereich des alten Bundes. Aber da seine Jünger seine Apostel sein werden, die Boten seiner neuen Botschaft, sagt er ihnen, gibt er ihnen schon eine ganze Menge mit für jene Zeit, sodass wir, die Bergpredigt ist eine überlappende Predigt. Sie überlappt die Zeit des alten Bundes und die Zeit des neuen Bundes. Und es ist schwer, die Bergpredigt zu verstehen, deswegen, weil sie gleichsam so hin und her geht. Aber zeitlich stehen wir im Bereich des alten Bundes und wer dann ein Nachfolger Jesu ist, der ist in der Tat ab Pfingsten dann im Königreich, als Mitglied des Königreichs Gottes, ein größerer. Natürlich. Johannes der Täufer gehört dann zu ihnen, wenn er dann dort ankommt. Ja. Aber ich muss sagen, ganz fest stehe ich nicht in dieser Frage. Sie wird von Auslegern stark diskutiert. Aber das wäre meine Auffassung. Klein g. Noch ein Satz zu diesem Aspekt der Heilsmenschen. Das Heil, in dem die Heilsmenschen stehen, ist noch nicht vollständig. In Römer 8 macht Paulus dieses deutlich. Wir sind schon in einem gewissen Sinne, wir stehen schon in der Gnade, Kapitel 5, und wir haben den Heiligen Geist. Und wir stehen in der Errettung und so weiter. Wir sind seine Kinder. Aber es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Zwischen Wiedergeburt und Vollendung gibt es ein Seufzen, weil wir noch im Leibe sind, im Fleisch. Und der Leib, beziehungsweise unser Fleisch, ist noch nicht vom Heil erfasst. Unsere Umwelt, und die beginnt mit unserem Körper, denn wir sind selbst ja Geist. Unser Leib ist unsere erste Umwelt, unser Zelt, unser Zuhause, unser Haus. Und unsere Umwelt, beginnend ab Leib, kommt erst dran in der Heilsverwirklichung, in der Verwirklichung dessen, was Jesus auf Golgatha vollbracht hat oder zu Wege gebracht hat, wenn Jesus kommt. Dann werden wir zusammen mit den Entschlafenen verwandelt und alle als Verwandelte mit einem verwandelten Leib in die Gegenwart Gottes ziehen. Aber jetzt seufzen wir noch. Nicht seufzt der Heilige Geist, aber in unserem Seufzen hilft uns der Heilige Geist, in Verbindung zu bleiben mit unserem Herrn, sodass uns Hilfe widerfahren kann. Er hilft uns. Aber eben Das Heil ist noch nicht vollständig. Es hat zunächst nur unseren inneren Menschen erfasst. Dort sind wir schon im Himmel, aber nicht im Leibe. Da sind wir noch in dieser Welt. Wir leben also in zwei Welten. Und es gibt manche Texte, die im Lichte dieser Tatsache aufzufassen ist. Der ganze erste Petrusbrief ist ein Brief zu diesem Thema. Christen leben in zwei Welten. Und auch andere Texte gibt es, die so aufzufassen ist. Besonders auch der zweite Korintherbrief. Dort lesen wir in Kapitel 4, Vers 17, 2. Korinther 4, 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte, das heißt unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß, bis zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. Also es steht noch eine Herrlichkeit aus. Jetzt müssen wir noch oder haben wir noch zu leiden, Bedrängnis entgegenzunehmen. Es gibt einige Stellen, die also nicht zu überspannen oder zu stark zu belasten sind mit Auffassungen, weil sie das nicht hergeben, was man aus ihnen holt oder meint zu holen zu müssen. Solche sind zum Beispiel Galater 3, Vers 28 und Epheser 1, Vers 3. In Epheser 1, Vers 3 steht geschrieben, dass wir im Himmlischen gesegnet worden sind. Aber das heißt noch nicht, dass wir vollendet sind. Denn in Vers 14 spricht Paulus von einer Erlösung, die noch auf sich warten lässt. Solche Texte beziehen sich nicht auf den heutigen äußeren Menschen, sondern auf den inneren Menschen. Nehmen wir zum Beispiel Galater 3, Vers 28, dass gerade in der heutigen Zeit im Blick auf die Frauendienstfrage missbraucht bzw. missverstanden wird. Galater 3, 28. Es ist hier nicht Jude noch Grieche. Warum spricht denn Paulus von Juden? Und warum spricht er denn von Griechen? Weil es die gibt. Aber wo? Auf Erden, im Römischen Reich. Aber wo ist er jetzt? Hier. Und wo ist hier? In Christus. Hier ist nicht die Gemeinde im Allgemeinen hier auf der Erde. Hier ist nicht unsere Welt hier in Rafts. Hier in diesem Text ist Christus als Heilsraum. Und in diesem Heilsraum hat es keine Juden. Auch keine Baptisten. Auch keine Lutheraner. Auch keine Mennoniten. Ja? Ich hatte einen Studenten. Zu jener Zeit war es die Aufgabe in einem bestimmten Fach, das ich leitete. Es war eher ein Seminar. Die Studenten hatten die Aufgabe, sich mit irgendeiner Strömung, Gedanken oder organisierten Strömung zu befassen, ein Referat zu halten oder, und vielleicht beides, eine schriftliche Arbeit zu schreiben. Und er wählte, weil er Mennonit war, wählte er die Mennoniten. Das lag ihm natürlich nahe und das durfte er auch tun. Warum durfte er sich die Arbeit nicht leichter machen? Er begann sein Referat mit dieser Anekdote. Jemand ist gestorben und kommt ins Jenseits und er kommt in die Herrlichkeit und wie man das so im Volksmund erzählt, Petrus führt ihn nun durch die neue Welt und die Sehenswürdigkeiten. Und mit der Zeit kommen sie an eine große Mauer. Und dann fragt der eben angekommene Petrus, wieso? Im Himmel gibt es Mauern? Ja, Hier ist nun eine solche. Dahinter befinden sich die Mennoniten, damit sie den Eindruck haben, sie sind hier alleine. Gott wäre ihnen also entgegengekommen. Nun, irdische Mauern werden nicht ins Jenseits transportiert. Paulus sagt, schon hier im Geistlichen ist kein Unterschied, kein Jude, kein Grieche. Es ist hier im Heilsraum Christus nicht Sklave noch Freier, sondern Brüder und Schwestern. Nicht einmal das, sondern einfach mit Christen, mit Familienmitgliedern. Es ist hier nicht männlich und weiblich, sondern hier seid, ihr seid alle einer in Christus Jesus, in ihm, im Geiste, mit dem Geiste, mit meinem Geist bin ich dort weder national, eine Nationalität, noch eine Sexualität, noch ein Freier oder Gebundener, sondern ein Erlöster in Jesus Christus. Wehe uns, wenn wir unsere Sexualität verneinen oder unsere Nationalität oder unsere Stellung, unsere gesellschaftliche Stellung, dann werden wir bald kein Zeugnis mehr sein. Wir können nicht so tun, als ob an dieser Stelle. Das sind Realitäten, die bleiben. Aber unsere Geschlechtlichkeit wird aufgehoben. Wenn wir ankommen, dann wird das nachgeholt und dann sind wir geschlechtlos wie die Engel, sodass dort keine Notwendigkeit der Eheschließung ist und so weiter. Familien gibt es dort nicht in unserem Sinne. Wir kommen zu Ende mit diesem ersten Grundsatz. Christen sind Heilsmenschen. Und das haben wir jetzt etwas ausführlich besprochen. Sie sind also Gerettete, aber gleichzeitig Werdende und noch Nicht-Seiende. Wir sind noch nicht, was wir sein werden, sagt Johannes. Wir sind noch am Werden, aber in einem gewissen Sinne sind wir schon vollendete, Gerettete als solche, die dem Gericht entflohen sind. Wir sind bei Christus angekommen. Wir kommen zu einem zweiten Grundsatz in unseren grundsätzlichen Beschreibungen über das Wesen der Gemeinde. Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die eine besondere Beziehung zueinander haben. Wir haben mehr bis jetzt über unsere Beziehung zu Gott gesprochen, unserer Senkrechten. Aber Gemeinde umfasst auch diese horizontale Beziehung zueinander. Und da setzt sich Gemeinde aus Menschen zusammen, die eine besondere Beziehung zueinander haben. Und das macht die Schrift sehr deutlich mit gewissen Ausdrucksweisen. Zum Beispiel nennt sie die Gemeinde eine Bruderschaft. Da gibt es viele Stellen, die von Brüdern sprechen. Dieses Wort wird im generischen Sinne gebraucht, das heißt allgemein, ob äußerlich weiblich oder männlich. In Christus sind wir da alle eins, Mitgeschwister in Christus. Es ist übrigens irreführend, von Brüdern und Schwestern zu schreiben in einer Übersetzung, denn gerade das will die Schrift nicht, dass wir verschieden sind. Wir sind eins in Christus. Und deshalb auch nur eine Bezeichnung. Nicht nur, vielleicht nicht nur deshalb, aber, und dann wählt die Schrift einfach ein Wort und das ist Brüder geworden. Wie bitte? Oder Söhne, ja. Römer 12, Vers 5 ist eine Stelle. Es gibt manche Stellen in der Apostelgeschichte. In den Briefen haben wir Römer 12, Vers 5. Kolosser 3, Vers 11, 1. Thessalonicher 5, Vers 27. 1. Petrus 5, Vers 9 ist eine interessante Stelle. Bruderschaft in der Welt. Die ganze Bruderschaft ist noch im Leiden begriffen. Diese Beziehung, die wir zueinander haben, als Brüder in Christus, als Mitglieder, ist gekennzeichnet von gemeinsamen Vorrechten. Beachten wir einmal das Wort Mitteilhaber, das nicht in jeder Übersetzung so steht, aber den Gedanken der Gemeinschaft, des Miteinanderhabens in verschiedenen Schriftstellen. Im Philemonbrief zum Beispiel spricht Paulus diese Gemeinsamkeit mit Philemon an. Oder ich gebe einige Stellen im Hebräerbrief weiter. Man kann das einmal studieren. Was wir gemeinsam haben mit anderen Brüdern und Schwestern. Hebräer 3, Vers 1, dann Vers 14 und Kapitel 6, Vers 4 und Kapitel 12, Vers 8. Sogar der Züchtigung sind wir Mitteilhabende, so dort. Eine sehr interessante Stelle haben wir in Offenbarung 12, und die möchte ich mit uns lesen. Offenbarung 12. Vers 10. Diese Stelle ist nur beispielhaft in der Offenbarung. Es lohnt sich, in der Offenbarung diesem Gedanken einmal nachzugehen. Er kommt einige Male vor in der Offenbarung, dieser Gegensatz zwischen Himmel und Erde. Und ich hörte eine große Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist geworden das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Obrigkeit oder Regierung seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Der Verkläger unserer Brüder. Wer ist gemeint mit unserer und wer sind die Brüder? Die Lösung liegt im Wort verklagen. Wer wird verklagt? Die Christen, die Anhänger Jesu, die sind also die Brüder. Wer sind dann die anderen? Die sagen, diese, die Verklagten, würden ihre Brüder sein. Ich hörte eine laute oder große Stimme im Himmel sagen, jetzt ist geworden und so weiter das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes. Wer spricht? Offenbar die Himmelsbewohnerschaft, die Engel. Gott ist auch ihr Gott. Gott selbst spricht offenbar nicht. Jesus auch nicht. Er ist der Gesalbte. Von ihm wird in der dritten Person gesprochen. Übrigens ist es mehr als einer, der spricht. Eine Stimme. Aber eine Mehrzahl stimmt ein in dieser Stimme. Unsere Brüder. Ich fand das ungeheuer. Wir, seitdem wir von Gott in Christus ins Himmlische versetzt worden sind, Epheser 2, Vers 7, denke ich, ist es, 6 und 7, wir sind Kraft dessen Mitbürger, übrigens auch Epheser 2, des Himmels und in einem gewissen Sinne Brüder der Engel, Mitbewohner, mit in der Großfamilie Gottes. Nicht, dass auch sie Erlöste wären, aber im Sinne von Bewohnerschaft gehören wir einfach zu der großen Familie Gottes, unserer Brüder. Ich finde das wunderschön, von den Engeln uns so zu bezeichnen. Ja.
Es ist dann so, die Stelle auch zu verstehen in Hiob, wo es heißt, die Söhne Gottes waren.
Möglicherweise. Das wäre doch, ich denke, wir könnten die durchaus heranziehen. Aber lesen wir jetzt weiter. Und sie überwanden ihn, den Teufel, wegen des Blutes des Lammes und Kraft dessen und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr, die ihr in ihnen ihr euer Zelt habt. Wehe den Bewohnern der Erde und des Meeres. Und diesen Ausdruck finden wir einige Male in der Offenbarung. Was tut ihr, als ob ihr auf der Erde wohnt? Schreibt Paulus einmal an die Kolosser. Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Wir wohnen im Himmel. Da ist unser Zuhause. Wir sind verborgen worden, Kolosser 3, mit Christus im Jenseits, wo Christus ist. Und dort sollten unsere Gedanken sein, nicht hier in der Fremde, als ob dieses unsere Welt wäre. Dort sind wir zu Hause. Aber die Bewohner dieser Erde, das sind die Ungläubigen, die noch nicht zu Jesus gefunden haben, die haben diese Welt als ihr Zuhause. Wie zu Noahs Zeiten, als man keine jenseitige Welt beachten wollte und Gott diese Welt ihnen zum Gefängnis machte und sie mit Regen, mit Wasser, sie gleichsam einmauerte. Gut, wenn ihr keine andere Welt beachten wollt, dann bleibt auf eurem Planeten. Ja? Und ich werde euch ersäufen. Es war genug Wasser da. Eine Familie wurde gerettet in die neue Welt. Also dieser Unterschied zwischen Himmelsbürgern und irdischen Bürgern. Aber wie kamen wir darauf? Wir sind nicht alleine. Jeder von uns ist mit anderen in diesen Vorrechten, genießt diese Vorrechte. Und wir sollten diese Vorrechte auch gemeinsam, zusammen mit allen Heiligen, Epheser Kapitel 3, Vers 18 oder 19, genießen. Wir kommen zu einem dritten Grundsatz, das war jetzt kurz den zweiten behandelt. Gemeinde ist nur eine Gemeinde. Noch einmal zur Wiederholung, der erste Grundsatz war, Gemeinde ist Heilsmenschen, den hatten wir über etwas gründlicher besprochen. Der zweite Grundsatz eben, Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die eine besondere Beziehung zueinander haben. Sie ist eine Bruderschaft. Und jetzt der dritte Grundsatz, Arabisch 3. Gemeinde ist nur eine Gemeinde. Es gibt nur eine. Hierzu zwei Untersätze, klein a. Es gibt nur eine Art von Gemeinde. Wenn wir sagen nur eine Gemeinde, dann nur eine Art von Gemeinde. Es gibt nicht zwei Arten in dem Sinne, dass eine unsichtbar, die andere sichtbar wäre. Diese Unterscheidung kommt nicht aus der Schrift, sondern sie ist irgendwie im Lauf der Kirchengeschichte oder der Geschichte der Gemeinde besser aufgekommen. Wann zuerst, kann ich nicht sagen. Aber ein mir befreundeter Theologe oder ein bekannter Theologe machte darauf aufmerksam in einem Artikel, dass das nicht aus der Schrift eigentlich zu belegen sei, sondern irgendwie in der Geschichte der Gemeinde aufgekommen sei. Das heißt aber nicht, dass wir nicht von Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit sprechen dürfen. Nur ist es anders als normalerweise bzw. Oft dargestellt, wie auch in der Frage, die spiegelte dieses wieder, zum Ausdruck kam. Was ist es mit der Unsichtbarkeit der Gemeinde? Nun, in einem gewissen Sinn ist die Gemeinde immer unsichtbar. Auch die am Ort. Ihr seid Gemeinde Jesu, weil ihr Heilsmenschen seid. Aber ich sehe vor mir keine Gemeinde. Ich sehe Menschen im Leib. Und euer Körper verhüllt Gemeinde Jesu. Innerhalb eines jeden Körpers wohnt Gemeinde Jesu, ein Heilsmensch. Und ich nehme an, dass jeder hier ein solcher ist. Aber äußerlich sind wir noch nicht im Heil und auch nicht in der Gemeinde in dem Sinne, sodass Gemeinde durch unseren Leib unsichtbar wird, so wie Gott dadurch, dass er Mensch wurde, unsichtbar wurde. Das heißt auch vor Menschenaugen. Er war schon unsichtbar, weil er hinter dem großen Schleier wohnte. Aber auch als er in die Welt kam, verhüllte der Leib Jesu ihn. Aber Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wann? Als Jesus sprach. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn betastet, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn beschaut und so weiter. Als er sich bewegte, als er den Sturm auf dem See Genezareth stillte, das konnte kein Mensch tun. Da war jemand am Werk, der Gottes Kraft offenbarte. Wenn er Menschen liebte, wenn die Muskeln in seinem Gesicht keinen Hass verrieten, wenn er eine Kontroverse mit den Pharisäern hatte, dann sahen sie Gott, dann sahen sie das Wesen Gottes, dann wurde etwas sichtbar von der Herrlichkeit, von dem Wesen Gottes. Aber sonst verhüllte sein Leib ihn, sodass die anderen, die nicht ein Auge hatten für das geistliche Wesen Jesu, ihn gar nicht als Gott erkannten, sondern als einen gewöhnlichen Bürger von Nazareth, wo der von Nazareth herkam. Und auch Gemeinde Jesu, der neue Leib Jesu, verhüllt das Geistliche mit den Körpern, in welchen wir wohnen. Aber wenn wir uns bewegen, wenn wir sprechen, wenn wir lächelnd lieben, wenn wir uns zum Ausdruck bringen mit Mund- und Körpersprache, dann ist etwas von der Gnade Gottes zu sehen, vom Wesen Jesu, von dem, das der Heilige Geist gewirkt hat. Und dann wird Gemeinde sichtbar. Und das geschieht vor allem, wenn sie zusammenkommt und Gott gelobt wird. Man hört Gemeinde singen. Man sieht es in den Gesichtern. Interessant ist übrigens das Wort Gesicht im Neuen Testament. Es kommt nicht in den Übersetzungen so zum Tragen, aber als ob das Gesicht danken würde, also vom Mund aus. Dann wird Gemeinde sichtbar. Das heißt, dieselben Personen sind manchmal unsichtbar und manchmal sichtbar. Da können wir diese Ausdrücke anbringen. Da haben sie ihren Platz. Aber nicht, als würde es zwei Gemeinden geben. Die Universalgemeinde, die als grundsätzlich unsichtbar wäre, und die Gemeinde am Ort, die dann grundsätzlich sichtbar wäre. Ich hätte da eine Frage. Wer sieht die Gemeinde am Ort? Ja, wer sieht sie? Wer könnte wissen, was Gemeinde am Ort wäre? Wer könnte sie feststellen? Niemand. Wie? Aber nur, wenn sie die einzelnen Leute kennen. Aber sie kennen keinen Verein oder keine Körperschaft, Gemeinde. Ja? Sie sehen nicht die Gemeinde am Ort. Auch nicht, wenn sie zusammenkommen. Da sind Ungläubige. Wie wollen sie unterscheiden, wer gläubig ist und nicht? Und so weiter. Man sieht nicht Gemeinde am Ort. Ja, aber das ist etwas Äußerliches. Und dazu gehören...